Vermutlich kennst du das. Du hast deinen Tag geplant, willst heute so richtig viel geschafft kriegen und dann das. Chef, ich habe da ein Problem. Ständig will irgendjemand etwas von dir und deine eigenen Aufgaben bleiben mal wieder liegen. Weshalb können die Leute nicht selbst nachdenken? Wieso fragen sie dich für jedes noch so kleine Detail um Rat? Lerne hier, was du tun kannst, damit deine Leute eigenverantwortlich arbeiten und du endlich mehr Zeit für deine eigenen Themen bekommst.
Hi, hier ist Dagmar und das sind Leadership Nuggets.
Weshalb mangelt es Mitarbeitenden eigentlich an Eigenverantwortung? Du weißt schon, ständig kommt jemand rein und fragt dich etwas. Meist sind es total simple Sachen. Und trotzdem kosten sie dich immer wieder Zeit. Das ist wertvolle Zeit, die dir dann für deine eigenen Aufgaben fehlt. So oder ähnlich höre ich es zumindest oftmals von Führungskräften. Sie sagen, ihre Konzentration leidet, weil sie ständig unterbrochen werden. Ja, und die fehlende Zeit hängen sie nicht selten nach Feierabend hinten dran. Denn zu Hause klappen sie nochmal den Laptop auf, checken die E-Mails oder gehen nur nochmal eben durch das Dokument, damit es eben bis morgen fertig ist. Vielleicht ist es dir auch manchmal schon so ergangen. Weshalb ist das eigentlich so? Und weshalb handeln Menschen nicht mehr eigenverantwortlich? Und wieso musst du als Führungskraft immer wieder banale Dinge beantworten? Nun, das kann mehrere Gründe haben. Erstens könnte es sein, dass Mitdenken in der Vergangenheit unerwünscht war. Manche tradierten Chefs haben schließlich darauf bestanden, dass ihre Anweisungen exakt so und nicht anders ausgeführt wurden. Und wehe, es passierte ein Fehler. Der wurde dann gleich geahndet. Na gut, da wundert's kaum, dass solche Mitarbeitenden über Zeit jegliche Eigeninitiative eingebüßt haben. Zweitens trauen wir Menschen uns selbst in der Regel deutlich weniger zu, als andere in uns sehen. Viele sind schlichtweg sich ihrer Stärken einfach nicht bewusst. Im Gegenteil, sie halten sie für normal und eben nicht der Rede wert. Ergo ist ihnen bei einer neuen Aufgabe auch gar nicht bewusst, dass sie durchaus die Kompetenz haben könnten, sie auch zu lösen. Na und eine dritte Möglichkeit wäre, dass wir Menschen stets anschlussfähig sein wollen. Wir sind Sozialtiere. Das heißt, wir wollen immer zu irgendeiner Gruppe dazugehören. Und auch bei der Arbeit gilt das. Auf die Arbeit übertragen bedeutet das, wir wollen einer oder eine von den Guten sein. Nun, und um auf Nummer sicher zu gehen, fragen manche Menschen halt lieber einmal mehr als einmal zu wenig nach. So, das sind drei Gründe für mangelnde Eigenverantwortung. Und die resultieren alle aus einer Unsicherheit im Mitarbeiter heraus. Jetzt gibt's aber auch solche Mitarbeiter, die durchaus bewusst Aufgabenpakete wieder an dich als Führungskraft zurückdelegieren. Das nennt man dann klassischerweise Rückdelegation. Eine typische Situation ist die: Du bist gerade auf dem Sprung in deinen nächsten Termin. Ein Mitarbeiter spricht dich an. Übrigens, Chef, wir haben da ein Problem. Du weißt fachlich genug, hast allerdings im Moment nicht die Zeit und auch nicht den Kontext, um sofort zu entscheiden. Und? Wie reagieren nun die meisten Vorgesetzten jetzt typischerweise? Genau. Sie reagieren so oder ähnlich. Ah, gut, dass du sagst, aber ich bin aktuell in Eile. Leg mir doch einen Zettel hin oder schreib mir eine Nachricht. Ich melde mich dann bei dir. So, und jetzt frage ich dich, wer hat denn nun den Affen auf der Schulter, also den Arbeitsaffen? Na klar, du natürlich. Denn die Aufgabe ist auf diesem Weg ganz still und leise bei dir gelandet. Dieses Phänomen haben Onken und Waas bereits 1999 in der Harvard Business Review mit dem Affen auf der Schulter beschrieben oder Monkey Business. Der Arbeitsaffe steht dabei symbolisch für die Aufgabe, die der Mitarbeiter erledigen soll und die am Ende halt letzten Endes wieder bei dir landet. So, und jetzt überleg dir einfach mal, wie das ausartet, wenn du mehrere Mitarbeiter hast. Das heißt, wenn mehrere Leute dir gleichzeitig ihren Affen auf deine Schulter setzen. Wie wäre das? Gar nicht gut, ne? Denn dann läufst du ganz schnell zu. Und du arbeitest im Prinzip die Dinge ab, für die du ja eigentlich deine Mitarbeitenden bezahlst. Also eher denkbar ungünstig. Was allerdings noch viel schlimmer ist, ist, deine Leute sind in der Zeit untätig. Schließlich warten sie ja auf den nächsten Schritt von dir und kommen deswegen eben in ihrer eigenen Sache nicht weiter. Und so wirst du ungewollt zum Engpass, der den Arbeitsprozess ins Stocken bringt. Deine Leute trinken derweil Kaffee und zerreißen sich den Mund und sagen, oh, ich komme schon wieder nicht weiter, immer ist der Chef der Bottleneck. So, und genau diese Pattsituation kannst du verhindern, indem du das Drei-Lösungsmodell einführst. Wann immer dich also jetzt demnächst einer mit einem Problem behelligt, hältst du ihn oder sie dazu an, sich möglichst drei Lösungsvorschläge zu überlegen. Am Anfang werden es nicht direkt drei sein, das ist dann aber auch okay. Wichtig ist lediglich, dass deine Mitarbeitenden lernen, dass sie erst gar nicht ohne einen Lösungsvorschlag zu dir kommen brauchen. Mit anderen Worten, schick sie immer wieder konsequent weg, bis sie mindestens einen Lösungsvorschlag produziert haben. Der Vorteil ist nämlich, dass du dann im Gespräch nur noch diese einzelnen Lösungsmöglichkeiten diskutieren musst. Das heißt, du selbst brauchst im Prinzip gar keine Antwort mehr zu liefern. Deine Mitarbeitenden lernen so nach und nach, sich die Antworten in den meisten Fällen eben selbst zu geben. Selbstverständlich ist es nicht damit getan, dass du das einmal sagst. Vor allem dann nicht, wenn die Mitarbeitenden bislang einen anderen Führungsstil gewohnt haben. Also gib nicht zu früh auf. Bleib dran und wiederhol eben folgende 6 Fragen immer wieder, wenn jemand dich halt mit einer Frage, mit einem Problem, mit einem Thema behelligt. Frag erstens, wo liegt das Problem? Also lass dir den Kontext wirklich geben. Zweitens, was hast du bereits in der Sache unternommen? Drittens, wie könntest du es noch lösen? Und da gib auch nicht zu früh auf oder gib dich nicht zu früh zufrieden, sondern frag nochmal nach. Ah, und wie noch? Und wie noch? Viertens, wer könnte dir dabei helfen? Fünftens, was sind mögliche Vorteile bzw. Nachteile der einzelnen Lösungsvorschläge? Und sechstens, was brauchst du jetzt konkret von mir, um in deiner Sache weiterzukommen? Die letzte Frage ist quasi die Killerfrage, denn die macht deinem Gegenüber klar, dass es sein Problem ist und dass es auch sein Problem bleibt. Und dass er lediglich punktuell bei dir Unterstützung anfragen kann, aber eben nicht dir die Aufgabe zurückdelegieren kann. Es gibt ja bestimmte Dinge, die musst du entscheiden. Also zum Beispiel eine Freigabe fürs Budget oder irgendein Zugang zu irgendeinem System oder. Das sind Sachen, da dürfen die dich natürlich punktuell um Hilfe fragen. Aber es ist wichtig, es soll auf gar keinen Fall die Aufgabe am Ende bei dir wieder landen. Am besten notierst du dir die Fragen auf einem separaten Zettel und legst den irgendwo in Reichweite an deinen Arbeitsplatz. So kannst du immer mal wieder einen Blick drauf werfen und irgendwann gehen dir die Fragen dann ganz automatisch in Fleisch und Blut über. Und da musst du auch gar nicht mehr drüber nachdenken. Ich habe dir die 6 Fragen nochmal in die Shownotes gepackt, damit du sie direkt im Zugriff hast. So, und Konsequenz zahlt sich tatsächlich aus. Wenn du die Fragen nämlich immer wieder konsequent anwendest, dann garantiere ich dir, dass das Thema Rückdelegation in ein paar Wochen komplett passé ist. Allerdings liegt die Betonung hier auf konsequent. Ich sage das so deutlich, weil je konsequenter du bist, desto schneller wird's gehen. Wenn du es aber mal ein ums andere Mal machst und dann beim nächsten Mal wieder nicht machst, dann zieht sich das ganze Ding nur unnötig in die Länge. Bleib also wirklich hartnäckig dran und gib nicht zu früh auf. Als Hausgröße führ dir immer mal die 66-Tage-Regel vor Augen. Studien haben nämlich herausgefunden, dass es im Schnitt 66 Tage dauert, bis wir eine neue Angewohnheit zur Routine gemacht haben. Also halte mindestens 2 Monate durch. Wenn du deine Mitarbeitenden also über die Fragen immer wieder daran erinnerst, dass sie selbst nach Lösungen suchen sollen, dann werden sie eigenständiger. Am Anfang mag das noch ein bisschen zaghaft und schleppend laufen. bestärk sie dann darin, indem du jeden Vorschlag lobst. Und das ist egal, ob der jetzt realisierbar ist oder nicht. Es reicht allein die Tatsache, dass ein Vorschlag kommt, denn das ist schon ein Lob wert. Und dann könnt ihr natürlich beide wieder gucken, also was sind Vor- und Nachteile, wie realistisch ist das? Und dann könnt ihr eben diese Vorschläge auch so ein bisschen einem Realitätscheck unterziehen. Wenn du also konsequent dranbleibst und regelmäßig lobst, dann wirst du schon nach kurzer Zeit merken, dass deine Leute mit Freude eigene Lösungen produzieren. Ja, manchmal kommen sie sogar ohne ein Problem und liefern dir dann eine Lösung und sagen, hey Chef, ich habe mir überlegt, können wir das nicht so und so machen? Wäre doch viel besser, weil. Denn schließlich gibt es keine schönere Bestätigung, als wenn die eigene Meinung im Unternehmen gefragt ist. Und wenn man mit seinen eigenen Ideen was bewegen kann, das beflügelt ungemein. So, jetzt haben wir uns angeschaut, was tust du mit denen, die Aufgaben an dich zurückdelegieren wollen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser mangelnden Eigenverantwortung aufgrund von Unsicherheit. Du erinnerst dich an die drei Punkte vom Anfang. Erstens, Mitdenken war in der Vergangenheit unerwünscht. Zweitens, Mitarbeitende trauten sich selbst weniger zu als du ihnen. Und drittens, Menschen wollen anschlussfähig sein. In allen drei Fällen musst du deine Mitarbeitenden bestärken und ermutigen, ihre Komfortzone zu verlassen. Denn um Neues zu wagen, müssen wir die altbekannten und ausgetretenen Pfade nun mal verlassen. Wir wachsen eben nur dann, wenn wir Neues wagen. Und das bedeutet, dass wir automatisch auch das Risiko des Scheiterns in Kauf nehmen müssen. Nun, wie kannst du sie jetzt dazu anhalten, dieses Risiko einzugehen? Am besten lässt sich das am Komfortzonenmodell des russischen Psychologen Lev Vygotsky erklären. Das beschreibt die unterschiedlichen Empfindungsbereiche eines Menschen in Veränderungssituationen. Es ist auch unter dem Namen Drei-Zonen-Modell oder Drei-Sektoren-Modell bekannt. Dabei handelt es sich um drei ineinander verschachtelte Kreise. Der innere Kreis symbolisiert die Komfortzone. So wird der Bereich genannt, in dem wir uns auskennen. Hier fühlen wir uns wohl und sicher, wir wissen, was von uns erwartet wird und vor allen Dingen wissen wir, dass wir den Anforderungen an uns genügen. Das mag zwar angenehm sein, allerdings hat das den Nachteil, dass wir hier nicht wachsen. Also es findet keine Entwicklung statt, wir lernen nichts Neues dazu. Und deswegen wird es auf Dauer langweilig, immer in der Komfortzone zu leben. Der mittlere Kreis, also der Kreis um den inneren Kern herum, stellt die Lernzone dar. Das ist der Bereich, in dem wir uns entwickeln und Neues lernen. Und dazu gehört automatisch, dass wir das Risiko des Scheiterns eingehen. Und genau dieses Risiko macht vielen Menschen Angst. Ein Klassiker für so ein Risiko ist das öffentliche Reden. Viele Menschen haben eine große Scheu davor. Ja, manche haben sogar Panik davor. Und unsere Aufgabe als Führungskraft ist es, die Mitarbeitenden behutsam aus der Komfortzone in die Lernzone zu locken. Denn dort erweitern sie ihre Kompetenzen. Und der äußere der drei Kreise, also der dann nochmal außen um diesen mittleren Kreis herum ist, das ist die Panikzone. Und die gilt es tunlichst zu vermeiden. Denn hier fühlen wir uns überfordert, wir glauben nicht bestehen zu können, das lässt uns in Stress geraten, ja, und es kann tatsächlich in Panik ausarten. Und unter den Voraussetzungen ist niemand handlungsfähig. Fehler sind dann quasi vorprogrammiert und das wiederum verstärkt diese Panikspirale abermals. So, jetzt kennst du die drei Bereiche des Komfortzonenmodells. Das ist ja gut und schön. Jetzt fragst du dich vermutlich, okay Dagmar, und wie kann ich nun meine Mitarbeitenden aus der Komfortzone in die Lernzone locken, ohne dabei sie in die Panikzone zu ziehen? Nun, am besten funktioniert das, indem du in kleinen Schritten vorgehst. Nehmen wir ein Beispiel. Eine junge neue Kollegin soll lernen, die Neuigkeiten aus ihrem Produktportfolio bei der jährlichen Kundenveranstaltung mit 500 Personen zu präsentieren. Sie hat bislang keinerlei Erfahrung im Präsentieren vor so vielen Menschen. Folglich wäre es keine gute Idee, sie direkt mit einem Auftritt bei der Kundenveranstaltung zu konfrontieren. Vermutlich würde sie unmittelbar in die Panikzone verfallen. Sie wird sich überfordert fühlen, nächtelang nicht schlafen und sich absolut verrückt machen. Und so wäre ihr Auftritt zum Scheitern verurteilt. Anders verhält es sich, wenn Sie erst einmal in einem kleinen Rahmen, wie beispielsweise dem wöchentlichen Abteilungsmeeting, präsentiert. Das ist zwar zunächst ebenfalls ungewohnt und verursacht womöglich ein nervöses Kribbeln im Bauch, aber eben keinen Kontrollverlust. Und genau das charakterisiert die Lernzone. Also ein bisschen nervös darf man schon sein, aber man muss schon noch in der Lage sein, sein Tun, sein Handeln zu kontrollieren. Und nach einer Weile kannst du dann den Rahmen auf das Bereichsmeeting erweitern. Und erst dann, wenn die Mitarbeiterin sich auch dort wohlfühlt, dann geht's zur großen Kundenveranstaltung. Und du siehst schon, mit jedem Mal lernt sie dazu. Sie wird routinierter und gewinnt über Zeit immer mehr Sicherheit. Und die Folge ist, dass die große Kundenveranstaltung schließlich keine Gefahr mehr für sie darstellt. Klar, sie wird natürlich auch da nervös sein, aber das ist eher so eine Form von Lampenfieber und eben keine lähmende Panik. Wenn du also so behutsam vorgehst, dann lernt die Mitarbeiterin sukzessive immer mehr ihren eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Und durch positive Rückmeldung und konstruktives Feedback kann sie sich Schritt für Schritt verbessern. Und so erhält sie immer mehr Sicherheit. Und das gibt ihr eben das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Sie ist eben nicht hilflos einer Paniksituation ausgeliefert, sondern kann ihr Vorgehen selber steuern. Selbstwirksamkeit bedeutet, Menschen zu fordern und zu fördern, ohne sie zu überfordern. Da wir eben nur in der Lernzone wachsen, wenn wir Neues lernen, ist es unsere Aufgabe als Führungskraft, unsere Mitarbeitenden zu fordern und zu fördern. Und wenn die Balance zwischen Fordern und Fördern gelingt, dann erweitern Menschen nach und nach ihr Kompetenzspektrum. Und damit verlassen sie eben sukzessive die Komfortzone. Und genau das ist das persönliche Wachstum, das wir als Führungskraft stimulieren wollen. Denn das ist es, was richtig motiviert und beflügelt. Auf dem Weg versetzen wir die Mitarbeitenden in die Lage, nach und nach mehr Verantwortung übernehmen zu können. Und das bindet gute Leute loyal ans Unternehmen. Denn jeder möchte sich entfalten und jeder möchte sich entwickeln. Dabei sollten wir allerdings stets berücksichtigen, dass Menschen unterschiedlich offen für neue Herausforderungen sind. Im Grunde ist jeder zunächst einmal veränderungsresistent. Dennoch gibt es einige Personen, die lieber Neues wagen als andere. Und hier gilt es eben, durch gezielte Fragen mögliche Bedenken auszuräumen. Zusätzlich kannst du deinen Mitarbeitenden vermitteln, dass sie prinzipiell über die nötigen Kompetenzen für eine neue Aufgabe verfügen, denn sonst würdest du ihnen die Aufgabe wohl kaum anvertrauen. Bestärke sie also darin, dass es lediglich ein wenig Übung bedarf, um eine vorhandene Kompetenz zu einer Stärke werden zu lassen. Du wirst sehen, dass das Gefühl von Selbstwirksamkeit, also dieses Gefühl von, ich kann selber was bewirken in diesem Unternehmen, einen enormen Motivationsschub auslöst. Probier's gleich am besten mal aus. Fazit: Jetzt hast du eine Menge Werkzeuge erhalten, um die Selbstwirksamkeit und die Eigenverantwortung deiner Mitarbeitenden zu stärken. Du weißt, weshalb es manchen Mitarbeitenden an Eigenverantwortung mangelt. Du kannst dich mit dem Drei-Lösungsmodell erfolgreich gegen Rückdelegation wehren und du hast gelernt, wie du deine Leute behutsam aus der Komfortzone lockst. Je konsequenter du dabei vorgehst, desto eher und desto mehr wirst du davon profitieren. Denn dann arbeiten deine Mitarbeitenden schon bald deutlich eigenverantwortlicher, statt dich ständig um Rat zu fragen. Probier es einfach mal aus. Ich wünsche dir gutes Gelingen bei der Umsetzung. Mehr zum Thema Delegieren erfährst du in meinem Buch Die Kunst zu delegieren. Du erhältst es überall im Buchhandel und auf Amazon. Ich habe dir den Link in die Shownotes gepackt. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem öffentlichen Reden. Vermutlich musst oder musstest auch du, wie viele Führungskräfte, dafür deine Komfortzone verlassen. Aber genau das ist unser Job als Führungskraft. Wir müssen uns und unser Team permanent bestmöglich verkaufen. Schalte also in 2 Wochen wieder die Leadership Nuggets ein. Schreib mir gerne Feedback und Fragen zum Podcast an dagmar@vamos.coach. Wir hören uns. Das waren Leadership Nuggets von Dagmar Gehrig. Danke fürs Zuhören.
Wenn du weitere Tipps zu Führung und Strategie haben willst, dann abonniere den Podcast oder meine Newsletter unter vamos.coach/newsletter. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Wir hören uns. Bis bald.